lese mal aus Psalm 108 in der Hoffnung, dass die Stelle niemand hat. Ich will da keinem was klauen. Gott, mein Herz ist bereit. Ich will singen und spielen. Wach auf, meine Ehre. Irgendwo steht vielleicht auch meine Seele, je nach Übersetzung. Wach auf, Harfe und Zither. Von Feenharfe steht hier nicht, aber Harfe allgemein und Zither. Ich will das Morgenrot wecken, vor allen Völkern will ich dich preisen, dir spielen vor den Nationen. Oh, das wäre schon eine ganze Tagung für sich. Hat mit dem Herzen zu tun, singen und spielen. Instrumente werden genannt. Morgenrot wecken, das ist irgendwas ziemlich früh, oder? Verstehe ich das richtig? Also, nichts Besseres sich vorzustellen, als dass der Tag mit Lob Gottes beginnt. Und dann geht es bis hin zu den Völkern. Können wir auch mal vielleicht zumindest anreißen, was hat das eigentlich zu tun? Musik vor den anderen Leuten. Erster Aspekt natürlich, auch heute Musik bei den Christen innerhalb der Gemeinde, aber dann auch irgendwo vor den Leuten. Zweite Stelle würde ich euch gern zu hören geben, so auch mal als musikalischen Einstieg, noch dazu sozusagen brandneu. Ihr könnt auch gern sagen, wenn ihr sagt, nee, das brauchen wir nicht. Also es geht sozusagen buchstäblich mit den Pauken und Trompeten los. Mich hat es begeistert. Das ist Psalm 105, die ersten Verse. Da kommt sowas Ähnliches vor, will ich jetzt nicht lesen, weil da hören wir jetzt einfach mal so ein Lied zu.
Thank you.
könnte ich zugegebenermaßen mit den Möglichkeiten in meiner Gemeinde nicht so machen und wahrscheinlich ist das auch nicht so der Normalzustand, aber ich kann mich daran freuen, wenn das so möglich ist. Wo ich schon damit begonnen habe, schlage ich vor, wir beten jetzt zusammen und dann wäre es schön, wir teilen einfach noch ein paar Bibelstellen zunächst miteinander aus. Und vielleicht dadurch, dass wir das tun, kommen wir auch schon ein bisschen so ins Thema hinein. Die eine Stelle mag aus dem Neuen Testament sein und die andere aus dem Alten. Das wäre auch schon dann in Richtung der Frage 5. Und so kriegen wir vielleicht einen guten Einstieg. Herr Jesus, danke für die Freude, die du uns machst, auch durch Musik und Gesang und Instrumente und Lob Gottes, dass dir das gefällt. Ich möchte fast so sagen, dass du damit zufrieden bist, was wir hier so zustande kriegen. Und gleichzeitig wissen wir, es kommt nicht auf die Hyperqualität an, sondern es kommt auf die Haltung des Herzens an, dass die Freude da ihren Platz hat, dass da die Seele aufwacht und aufgeweckt wird und bereit ist, um dir Lob zu sagen und zu singen. Danke für die Stimme, die du uns gegeben hast, für dieses wunderbare Instrument und für dein Wort, für deinen Geist, dass du uns leiten willst. Wir beten auch, dass die Runde, die wir jetzt hier so haben, nicht vergeblich ist, sondern dazu dient, dass du uns selbst und auch die anderen Geschwister, mit denen wir in einer Gemeinde sind, profitieren und näher zu dem gezogen werden, was dir gefällt. Wir sind da am Buchstabieren, aber wir rufen dich an um Hilfe, auch um gute Gemeinschaft, guten Austausch. Amen. Einige Bibelstellen. Wer ist so frei, einfach was beizutragen? Übrigens haben wir, wenn ich jetzt so umschaue, einen schönen Altersschnitt, auch so ein bisschen alt und jung, das ist ganz praktisch und da können wir uns vielleicht auch ergänzen. Wer möchte uns ein Wort Gottes sagen? Oder gibt es keine Bibelstellen zur Musik?
Also es gibt den Philipper 4, Vers 8, das ist für mich immer eine gute Stelle für viele Fragen des Stils und des Verhaltens.
Bitte vorlesen. Über was wir nachdenken sollen, so sinngemäß.
Also, übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendein Tugend, wenn es irgendein Lob gibt, das erwähnt.
Vielen Dank. Ist mir mehr als einmal begegnet, finde ich super. Hilfe, ja. Wer jetzt sagt, Hardrock und Heavy Metal, das ist gerade wohllautend, na gut, dann muss ich sagen, haben wir doch unterschiedliche Ohren. Andererseits muss ich zugeben, man gewöhnt sich an fast alles. Und es gibt ja tatsächlich Leute, die können mit dem, was ich zum Beispiel unter schöner, guter Musik verstehe, überhaupt gar nichts anfangen. Das ist, um die zu verjagen. Ein Kollege hat immer mal erzählt, er hatte folgendes Erlebnis, sein Musiklehrer hatte so sein Tun mit den heranwachsenden Jugendlichen. Gut, mein Kollege war musikalisch, hat Interesse. Aber ein Schüler hat zum Beispiel ganz unverhohlen gesagt, klassische Musik ist Sch. Da kommt das Schimpfwort. Und jetzt hat es der Lehrer verstanden, diesem Burschen ein Stück aus der Klassik, Violinkonzert E-Dur von Bach, ersten Satz, so lieb zu machen, dass der richtig gehend begeistert war. Ich würde natürlich behaupten, wenn Zeit genug gewesen wäre, könnte man dem auch fast jedes andere gute klassische Stück lieb machen. Aber das hat er nun mal ins Herz gefasst und hat der Lehrer die Weisheit gehabt, den da abzuholen. Aber es zeigt zumindest, die Prägung war nicht jetzt gerade nach Klassik, sondern das war vielleicht auch schon so die Beatles und Rolling Stones Prägung und sowas. Aber nächste Bibelstelle ist wichtiger als vieles erzählen.
247. Vers 1. Halleluja. Ja, es ist gut, unseren Gott zu spielen. Ja, ein Lobgesang ist schön, ist lieb.
Wunderbar. Jetzt könnte man ja zur Frage 5 dann gleich fragen, ist das im Neuen Testament etwa auch noch so? Werden da überhaupt Instrumente erwähnt? Dürfen wir die überhaupt benutzen? Ist sowas, was ich euch jetzt zu Gehör gebracht habe, nicht alttestamentlich, sozusagen mit Pauken und Trompeten und wer weiß was noch, Klavier und Gitarre. Gut, können wir ins Gespräch kommen. Aber vielleicht noch die Bibelstelle, wer noch was anderes hatte.
Also ich weiß die Stelle nicht, aber es heißt, alles, was er tut, in Wort und Wort tut, im Namen des
Herrn. Oh ja, das müsste direkt anschließend an eine gute Musikstelle sein. Ja. Ist das Kolosser 3,17? Können wir nochmal gucken. Ja.
42. Und in meinen Mund hat er ein neues Lied gelegt. Boah. Einen Lobgesang auf unseren Gott.
Und dann ist interessant, das werden viele nicht hören, sondern sehen. Oder? Steht das? Das werden viele sehen?
Viele werden es sehen.
Ja, warum nicht hören?
Ey? Ja, weil das eben das Göttliche ist. Ja.
Hängt auch mit dem ganzen Leben zusammen. Ja? Irgendwie ist das ganz wichtig. Können wir deine Stelle gerade nochmal finden? Ist das richtig, was ich vermutet habe? Kolosser 3,17, okay. Also ich persönlich würde Kolosser 3,16 nehmen, wenn ich es zu tun hätte. Und das wäre so eine, nicht nur Predigt, sondern Predigtreihe für sich selbst. Ich fasse die Stelle gern so zusammen. Singt Gott in Gnade in euren Herzen. Und das ist umwerfend. Das ist eine Fülle von Dingen. Also allgemein gesagt, im Neuen Testament gibt es wenige Stellen. Die kann man an zwei Händen fast abzählen. Da ist dieses vielleicht so eine der kernigen davon, außer Epheser 5, Vers 19, glaube ich. Dann gibt es nochmal Tanz und Reigen, wo der verlorene Sohn nach Hause kommt. Dann gibt es interessanterweise im Zusammenhang mit der Diskussion über Sprachenrede und so, 1. Korinther 12 bis 14, die Instrumente sollen einen klaren Ton geben, steht zum Beispiel, oder du wärst eine, je nach Übersetzung, scheppernde Zimbel. Das ist auch nicht von ungefähr, da steht kein schiefklingendes Klavier oder eine verstimmte Harfe, sondern eine schallende, scheppernde Zimbel, wie so ein Teller, auf dem man herumbollert. Und das kann mit Musik bezeichnet werden oder auch nicht. Gut. Aber singt, welch ein Instrument? Trompetengeige. Das ist so genial, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, was wir hier haben in Kleinformat. Also die normalen Instrumente haben Saiten oder werden per Luft bedient, aber das ein Instrument, was Saiten hat, mit Luft angestoßen wird, das ist fantastisch. Und keiner greift da rein und zieht die Saiten oder so. Das Gehirn bewirkt, dass da eine gewisse Anspannung oder Entspannung ist. Wie das funktioniert, soll mir jemand erklären. Das ist absolut genial. Das ist kostenfrei und pflegeleicht. Ich muss nicht jedes Jahr 100 Euro für einen Klavierstimmer dafür aufwenden, sondern das ist einfach so gegeben. Und das ist sicherlich das Hauptinstrument. Das muss ich mir als Musiker sagen, wenn ich auch mit Instrumenten zu tun habe. Hier, das darf nicht das Wesentlichste sein, dieses Drumherum, sondern es muss wirklich der Begleitung, der Unterstützung dienen. Ja, hat jemand noch eine Stelle beizutragen? Ich könnte gleich noch ein bisschen vielleicht auf diese Stelle da unter Punkt 3 zurückkommen, auf Kolosser 3,16.
Also mir ist noch dieser Vers, ich weiß noch nicht, wo er steht. Ich muss nur auf das negative Auswirkung der Musik. Wer den Tempel Gottes zerstört, den zerstört der Herr. Das ist auch unsere Offenbarung.
Bin ich jetzt auch überfragt, könnte ich nur vermuten und raten. Korinther hätte ich jetzt auch getippt, aber ja. Naja, vielleicht finden wir es. Ja, das zeigt auch etwas von der Wichtigkeit, von der Heiligkeit. Jetzt könnte man argumentieren, das hat mit Musik direkt nichts zu tun, aber es gehört doch zum Gemeindeleben. Und die Aufforderung, die es im Alten und im Neuen Testament gleich singt. Und im Alten Testament heißt zum Beispiel Psalm 96, 98 ein neues Lied. Ist auch wichtig zu bedenken. Ich bin begeistert über Lieder, die schon Jahrhunderte überlebt haben. Wenn man selbst mal ein paar Lieder schreibt, könnte man sich das ja nur wünschen. Falls es noch Jahrhunderte gibt, weiß ich ja nicht. Aber dass sich was länger hält als 14 Tage oder 3 Jahre. Was ist das? Neulich fiel mir eine Zeile ein. Ich dachte, was für geniales Lied aus Befiehl du deine Wege. Die Zeile heißt, der, muss man sich auch sprachlich mal auf der Zunge zergehen lassen, der Wolken, Luft und Winde gibt Wege, Lauf und Bahn. Und da muss ich dann hinterher reimen, wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Und das scheint dem so aus der Feder geflossen zu sein. Weiß ich nicht, wie lange der für so eine Zeile gebraucht hat, aber das hält sich noch dazu dann kombiniert mit einer wirklich guten Melodie. Ich schätze die alten Melodien. Eins meiner Lieblingslieder ist Lobet den Herrn, alle, die ihn ehren. Lass uns mit Freuden, was da an Qualität drinsteckt. Jetzt mal ganz abgesehen von Arrangement, von Begleitung, sondern was du singst, wenn du im Wald einen Spaziergang machst und hast kein Instrument dabei, das ist ja die Melodie. Und da kommt so viel rüber. Diese Melodien, die sind auch so gut, die brauchen gar nicht viel Rhythmus, die leben einfach aus ihrer innewohnenden Qualität. Super, vielen Dank. Noch jemand was zu ergänzen? Sonst würde ich gerne von euch schon mal Punkt 6 ein bisschen wissen. Was habt ihr denn so in euren Gemeinden? Dann ist das Ganze schon ein bisschen näher, dann ist es nicht so theoretisch. Was gibt es denn da für Musik? Aus welchen Bestandteilen setzt sich eure Gemeindemusik zusammen?
Marc? Der Generation.
Kampf der, nicht der Geschlechter, aber der Generation. Wie sieht der Kampf aus? Gibt es da einen Boxring und da werden die Boxhandschuhe verteilt? Bitte, wer?
Also es ist so, wir haben das kennt ihr vielleicht auch von den Bruderbewegung, die haben das Blau wieder in Blau und Rot. Und die Alten müssen sich beeilen, dass sie ihre Alten wieder noch gesungen kriegen. Und die Jungen, die müssen sich, sie haben ja gar nicht viel Auswahl, immer die Bibelstellen suchen, damit es auch passt zu den Roten. Also das ist dann immer so ein Kampf. Ne? Aber wir vertragen uns. Heidelberg, gell? Oder, ja.
Mona. Wo Mona war? Ja. Ach ja, wunderbar.
Ja. Mhm. Und im Chor haben wir noch eine kleine Abendschweiß.
Ja. Gut, am besten spare ich mir jetzt einen Kommentar zu den Büchern, sonst kann das falsch verstanden werden. Gut, ich muss aber sagen, wenn ich jetzt mal Shoppen lobend hervorheben darf, wer da schon mal war, die haben dann Glaubenslieder 1 und das Lobenliederbuch. Und das ist zwischen Alt und Jung überhaupt keine Konkurrenz, sondern manchmal hat man den Eindruck, das wird sozusagen gerade im Gegenteil vorgeschlagen, dass ältere Geschwister da was vorschlagen und die Jüngeren da. Und man schätzt das, so habe ich das empfinden. Ich bin da nur ab und zu als Gast, aber ich schätze das, ich genieße das. Da ist auch so ein Stück Freiheit. Als Klavierspieler merke ich das, wenn ich da aufgefordert werde zu begleiten, dann wird man nicht kritisch hören, spielt er ein paar Tönchen zu viel oder so, sowas kenne ich nämlich auch, sondern die freuen sich dann da dran. Wobei ich ganz sicher aufpassen müsste, dass nicht jedes Lied rauschend begleitet würde und dann geht das unter in vielen Tönen, sondern manches muss auch spärlich sein. Aber das kann also auch funktionieren und wenn ihr euch da vertragt, ist das schon mal ein gutes Zeichen. Noch wo ganz anders oder so ähnlich?
Ja, also ich komme aus einer Freikirche, also Baptistenfreikirche und bin selber eine Kinderleiterin und Chorleiterin, also Kinderchor gibt es bei uns.
Mhm.
Dann haben wir auch einen großen Chor und Jugendchor und unser Jugendchor benutzt jetzt diese Lieder, also aus Loben. Ja. Gruppengesang, allgemeinen Gesang singen wir mehr Kirchenlieder.
Also so ein gewisses Spektrum. Mich würde mal interessieren, was singt der Kinderchor?
Ja, da haben wir nicht bestimmt, also keine Bücher, die so dazu, also sehr wenig, aber man sucht dann, dass es passend ist.
Mhm. Okay. Ja, ich glaube, wir können sehr schnell uns einig werden, dass das im Neuen Testament nicht vorgeschrieben ist, was du für Musik haben sollst. Und wahrscheinlich gibt es auch nicht so ganz strikte Verbote, die man da ableiten kann. Ja, vielleicht versuche ich das mal zu skizzieren, da wäre ich jetzt bei Frage 5. Worin besteht der Unterschied zwischen Alten und Neuen Testament? Das Alte Testament, und bei einem gewissen Vortrag jetzt waren wir ja auch an dem Punkt, wo der Wolfgang Nestvogel dann sagte, da hält er eine gewisse Bewegung auch in der Reformation für zu einseitig. Da geht es darum, wie ist das mit Israel und wie ist das mit der Gemeinde. Das Alte Testament ist schwerpunktmäßig für das eine Volk Israel. Das Neue Testament ist seit Pfingsten für alle Völker aller Generationen überall verteilt auf der Welt, von eben der Geburtsstunde der Gemeinde Pfingsten bis zur Entrückung bzw. Wiederkunft Jesu. Von daher ist schon von der Logik her zu erklären, da kann es keine so strikten Vorschriften geben. Die berühmte Kirchenorgel, na, wer kann sich denn so einen Luxus leisten in irgendeinem Land? Das geht gar nicht. Vielleicht gibt es Gegenden, da ist eine einfache Gitarre schon ganz unerschwinglich oder auch völlig unbekannt, irgendwo jedenfalls fehl am Platz. Also es muss von Japan bis zu den Eskimos und von Peru bis irgendwo nach Russland reichen, und das kann sich unterscheiden, da bin ich der festen Überzeugung, und ich würde da auch für eine Vielfalt plädieren. Andererseits sind so Dinge, auch gerade die erste Stelle, die wir hatten, Philipper 4, Vers 8, durchaus eine Anregung. Es muss übereinstimmen mit der Grundaussage des Wortes Gottes. Ich war neulich fasziniert von dem Film Taliabo, wer den kennt, sehr zu empfehlen, U Tribes Mission. So einen ähnlichen gibt es, der heißt Itao, aber Taliabo war musikalisch für mich faszinierend. Ich würde gern rauskriegen, wer hat die Musik aufgenommen? Ist das wirklich da in dem Stamm gemacht? Weil für die war ganz klar, dieses, was wir vorher hatten, das war unser altes Leben, Getrommel, hatte zu tun mit Geistern, mit Beschwörung, mit magischen Riten. Und jetzt den Gesang, den sie dann gemacht haben, wie er dargeboten wird, da habe ich sofort aufgehorcht und ich fand das faszinierend.
Also wir haben sozusagen einen Missionar bei uns, der leider aus seiner Arbeit rausgehen musste, das können wir jetzt nicht mehr erklären, der hat uns gesagt, er hat diese moderne Musik den Leuten als Papua Neuguinea vorgespielt, haben gesagt, das ist das, wie wir früher unseren Geist angerufen haben.
So ist das.
Der Bruder sagt, er liebt diese gute, schöne Musik, die so lieblich klingt, so schön leichten Harmonien. Ne? Mhm.
Also der Auftrag, habe ich schon gesagt, ist identisch, singt dem Herrn. Gott hat uns das geschenkt, so als Lob Gottes. Und an einem entscheidenden Punkt von meinem musikalischen Leben, das hat auch mit dem geistlichen Leben zu tun, habe ich gemerkt, die Verkündigung an Menschen und das Lob Gottes sind zwei verschiedene Dinge. Und wenn ich persönlich aufgefordert würde, bei einer Evangelisation Musik zu machen, dann würde ich nicht versuchen, das Gleiche zu tun, was der Prediger macht, nämlich den Leuten auf dieser Ebene Gottes Wort zu sagen, sondern würde ich sagen, dazu ist die Predigt gedacht, sondern ich würde diese Vertikale betonen, das Lob Gottes. Die biblische Situation dazu im Neuen Testament ist natürlich Paulus und Silas im Gefängnis. Die hätten jetzt die evangelistische, missionarische Situation gehabt mit Gefangenen, die sie offensichtlich hören konnten. Sie haben aber Loblieder zu Gott gesungen. Und dann der schöne Nachsatz, die Gefangenen hörten das. Ich finde das faszinierend. Nehmen wir mal an, ein Chor oder eine Gruppe stehen da und sie erheben ihre Stimme zum Lob Gottes. Der Hörer, die Hörerin muss jetzt sich fragen, könnte ich mich auch dazu stellen oder bin ich davon entfernt? Ist das auch mein Leben? Das ist so eine indirekte Ansprache. Und gleichzeitig wird das gemacht, was das Ziel der Mission ist, nämlich, dass Leute Gott die Ehre geben. Also die Engländer sagen dann schon mal, Mission is because worship isn't. Soll heißen, die Mission geschieht jetzt noch, weil zu wenig Anbeter da sind, weil zu wenig Anbetung Gottes ist. Das Ziel der Mission ist ja nicht in erster Linie, Gemeinden zu füllen oder anzubauen und größere Gruppen zu haben, sondern Menschen zu Anbetern zu machen. Johannes 4, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und wenn das Leute jetzt tun, dann ist das schon mal ein gewaltiges Zeugnis. Da ist eine Gruppe von Leuten, die hat Anbindung an Gott, die lobt ihn, das ist der Gruppe, den einzelnen Leuten ganz, ganz wichtig. Und dann kommt der Evangelist und richtet sich natürlich nicht an Gottes Adresse, Gott weiß das alles, sondern predigt horizontal den Menschen und zeigt ihnen, wie sie hinzugetan werden können zur Gemeinde. Ich würde dann sagen, die eigentliche Anbetungsgruppe heute ist die singende Gemeinde. Das sage ich jetzt mal im Zuge der Entwicklung der letzten Jahre, Jahrzehnte, so kleine Worship-Gruppen und so. Gruppengesang kann was sehr Schönes sein. Nur ob bei jedem Lied irgendjemand da vorne was vorsingen oder mitsingen muss, warum eigentlich? Ich würde denken, solange die Gemeinde es nicht kann, das ist berechtigt, denen was beizubringen. Sehe ich übrigens auch eine Aufgabe vom Chor. Der könnte neue Lieder zu Gehör bringen und über kurz oder lang könnten die anderen das mitsingen. Der große Vorteil gegenüber dem Alten Testament ist, wir können alle vollwertig am Gotteslob teilnehmen. Tut mir leid für die Damen, aber im Tempelgottesdienst hättet ihr nicht so viele Chancen gehabt, oder? Bitte?
Nur die Leviten
in einem bestimmten Zustand, nämlich jahrelang geschult von ihren Vätern, ja, in hübscher Ordnung, alles genau eingeteilt. Wollen wir dahin zurück? Nein, Freiheit ist doch wunderbar, jeder darf da mitmachen. Und ganz wichtig zu betonen, es kommt nicht auf die Schönheit des Gesangs an. Gott sieht das Herz an, das ist ein Grundprinzip. Und
genau darauf wollte ich auch nochmal betonen, weil ich habe das von verschiedenen schon gehört. Also in Interviews, wenn da so christliche Pop-Gruppen oder sagen wir mal Leute, die es so vertreten, die heben da eher auf das Alttestamentliche ab. Und das ist ja alles so mehr Performance im Vergleich zu eben der gesamten Gemeinde, die da sind. Und dann kommen sie mit dem Anspruch, aber es ist für Gott und deswegen muss ja die Qualität super sein. Damit meinen sie eher dann super Verstärkeranlagen oder auch, nicht nur das natürlich, sondern muss auch gut klingen, eben dieser Qualitätsanspruch. Da kommt man dann schon eher so in das Studiomäßige, ja, so wie es die Welt gerne hätte. Ne? Das ist ja dann, es hat was für sich, es klingt zunächst mal gut, ja, es muss ja Qualität haben, weil es ist ja für Gott, es ist ja ein Lobpreis. Aber wir wissen ja nicht, was für Qualitätsnummer stellt Gott jetzt an der Hinten. Ne? Also sozusagen, die Welt hat andere Qualitätsmaßstäbe, man muss es halt genau klingen und gut abgemischt sein und so weiter. Ja. Und es muss natürlich auch keine Disharmonien drin, das dürfen auch nicht drin sein, aber das ist jedes Mal, für mich ist das irgendwie so, ja, da muss ich selber nachdenken. Stimmt ja eigentlich, das soll ja gut klingen, ja, das ist ja Qualität. Aber Gott hat ja seine Maßstäbe.
Wir sind ja in einer ganz besonderen Zeit. Noch vor, ich sag mal eine runde Zahl, 150 Jahren, gab es Musik nur live. Das heißt, hier und jetzt. Musik gab es nicht als Ware. Dass ich auf dem Spaziergang irgendwas mit meinen Stöpsel hören kann, das war nicht bekannt. Dass ich überhaupt, der Bach hätte nicht davon geträumt, dass seine Werke mal aufgenommen und dann technisch reproduziert werden können, sondern es war hier und jetzt auch ein Stück Alltagsmusik. Und was jetzt vorbei war, das war halt vorbei. Und das hat natürlich viele, viele Vorteile gegenüber dem, was wir heute haben. Jetzt gehen wir im Grunde ein Stück weit mit der Zeit. Wenn wir, bei uns in der Ecke ist ja Evangeliumsrundfunk, nutzt so eine technische Möglichkeit, Rundfunk, um dadurch das Evangelium zu verbreiten. CDs werden hergestellt, um entweder sprachlich was zu verbreiten oder eben auch musikalisch. Jetzt kann ich sagen, es kommt überhaupt nicht auf die Qualität an. Ist nicht so ganz einfach. Wenn wir jetzt die zweite Loben-CD aufgenommen haben, wo das der erste Titel von ist, dann steckt da schon ein ganzes Stück Vorbereitung mit drin und ein gewisser Qualitätsmaßstab, wobei mir persönlich hier wieder entgegenkam, dass wir das meiste davon, ich gebe zu, nicht die Pauken und Trompeten, das ist einfach zu laut, das kommt dann über alle Kanäle, aber so die Hauptsache, Chor und eine ganze Reihe von Instrumenten sozusagen in einem Paket, das war irgendwie so ein Musizieren. Trotzdem nimmt man vielleicht eine Strophe fünfmal auf und kann im Studio dann in Ruhe sich die anhören und sagen, eigentlich ist die beste oder von der ist der erste Teil der beste und von der Fassung 3 der zweite Teil und versuchen das aneinander zu schneiden. Solange es mit dem Tempo passt, geht das dann auch und man kann alles Mögliche machen und niemand wird auf die Idee kommen, dass da irgendwas, dass vielleicht nur ein Wort da reingesetzt ist. Warum? Weil da ein Sprechfehler war, den keiner gehört hat bei der Aufnahme und dann sitzt man und denkt, da gab es zwei Wörter, die heißen vielleicht Vergebung und Versöhnung. In der einen Strophe so und einer so und jemand verwechselt das. Und da hört man, wo Vergebung hinkommt, ein S und das passt nicht. Jetzt muss man sich auf die Suche begeben, haben wir die Strophe nochmal, wo kein Sprechfehler drin ist. Dann kann sein, man nimmt nur die eine Silbe und schneidet die da richtig rein. Dann ist das gelogen, oder? Oder es ist das ganz Normale. Welchem Grafiker werfen wir denn vor, was er mit Bildern macht und wie der die retuschiert, was er da rausmacht, was er da reinmacht? Der kann von mir aus Leute anders bekleiden, als wie sie da sind, oder der kann den Hintergrund ändern, oder der kann alles Mögliche machen, nicht nur rote Augen wegmachen oder so. Also da haben wir auch kein Problem. Und bei Musik sind wir es eben auch gewöhnt, dass das, wenn wir es anhören wollen, irgendwo produziert ist. Ich gebe aber zu, das ist immer wieder eine Frage, was davon muss sein. Ich kann ja auch sagen, die Christen nehmen überhaupt gar nichts auf, sondern die machen eben nur hier und jetzt für dieses Bedürfnis. Dann wäre vieles auch einfacher. Andererseits, wenn ich Zeugnisse höre, wie Lieder wirken, dann denke ich, ist das auch berechtigt. Oder auch, um Lieder bekannt zu machen und zu lernen. Soll aber auch, vielleicht passt es auch zu Philipper 4, Vers 8, irgendwie schön klingen. Ja, ist vielleicht auch ein Gebetsanliegen für solche Leute, die damit befasst sind. Ich bin da auch übrigens sehr froh für jedes unterstützende Gebet. Nochmal zurück zu Kolosser 3, das wäre hier der Punkt 3. Singt Gott, das habe ich jetzt schon angedeutet, der Adressat der Lieder, finde ich persönlich große Hilfe, ist Gott. Und dann wäre eigentlich auch die logische Frage nicht, was gefällt der Masse von Leuten heutzutage, sondern was ehrt Gott? Nun sind wir aber auch Kinder unserer Zeit und können nicht so tun, als würden wir vor 400 Jahren leben, sondern irgendwo, ob wir es wollen oder nicht, ob wir es merken oder nicht, wir sind da auch geprägt und müssen dann unterscheiden, passt das zur Ehre Gottes und dient das dann auch den Menschen. Ja, in den Herzen muss es seinen Sitz haben. Ich hatte ein super Erlebnis in Rumänien, wo ich bei den Aussätzigen war 1987 und die wollten unbedingt, dass sie singen und dass wir singen. Hatten da so eine kleine Kapelle und der Gesang war also fürs Ohr wirklich nicht berauschend, um das mal vorsichtig zu sagen, aber es war fürs Herz das Erquickendste, was ich sozusagen gehört habe und ich möchte das nicht missen, ich würde es gerade noch mal gerne wiederhören. Da habe ich gelernt, was dieses Wort heißt, Gott sieht das Herz an. Ich muss nicht mit den Leuten eine CD produzieren, aber wenn ich da bin und die singen aus vollem Herzen, man merkt, die haben Gott im Herzen und sie sind dankbar jetzt für die Verbindung, die durch unseren Besuch da entstanden ist, dann ist das einfach großartig, das zu lernen. Und ich sage oft sehr praktisch, wenn ich an jemanden denke, der nicht so gut singen kann, Gott, der das Ohr gemacht hat und der sich mit Schwingungen und allem auskennt, der kann aus dem scheußlichsten Gesang sich die wunderbarste Sinfonie herstellen, das ist für ihn überhaupt kein Problem. Das ist die leichteste Übung. Und dann kann nur der richtig singen, in diesem Sinne, der in Gnade das tut, der also erlöst ist. Es ist möglich, dass der erste Gesang in der Bibel ein scheußlicher ist. Im 4. Kapitel, die Fachleute kommen auf die Idee, vermuten von der Versbildung oder wie das da so ist, dass es ein Lied sein könnte, das ist ein Rachegesang. Ada und Zilla hört meine Rede, Lamechs Frauen lauscht meinem Spruch. Ich habe den Mann erschlagen, der mich verwundet hat. Ach wie. Und den Jungen getötet, der mich berührte. Wird kein siebenfach gerecht, dann Lamech 77-fach. 1. Mose 4, Vers 23, 24. Das könnte ein Lied gewesen sein, nicht so sehr erbaulich. Und es zeigt, was der Sündenfall so anrichtet. Ich hätte gern gewusst, ob Adam und Eva gesungen haben. Ich weiß es nicht so genau, wisst ihr es? CDs haben wir keine, auch von Davids Hafenspiel nicht. Auch von der Tempeleinweihung nicht. Vielleicht wäre es aber auch ein Stück ernüchternd. Ich als Musiker verstehe das so, dass mehrstimmige Musik wahrscheinlich nicht bekannt war. Die war nämlich in Europa nicht bekannt bis etwa zum 8. und 9. Jahrhundert nach Christus. Da gab es nur einstimmige Musik. Und man kann das sogar indirekt schließen aus dem Bericht. Da heißt es zum Beispiel, also bei Salomos Tempeleinweihung, die, die Instrumente bliesen und die, die sangen, die taten das wie mit einer Stimme. Das kann erstens heißen, die waren so gut trainiert, dass es absolut homogen klang. Ich würde einfach behaupten, das ist das Schwierigste. Wenn alle eine Stimme nur singen sollen, das sauber und gut hinzukriegen, ist schwieriger, als wenn jeder eine andere Stimme hat. Es könnte eben aber auch so heißen, dass die sowieso alle nur eine Melodie hatten und das natürlich sehr erhebend und sehr, sehr großartig auch klingen kann. Also wahrscheinlich, ich wüsste nicht, warum mehrstimmiges Musizieren wieder verloren gehen kann. Also in der europäischen Musikgeschichte weiß man, dass so im 8. und 9. Jahrhundert dann die erste Mehrstimmigkeit beginnt. Vielleicht wäre man ein bisschen enttäuscht. Und das Harfespiel von David stelle ich mir nicht so mit rauschenden Tönen und Akkorden vor, wie so eine vollgriffige Gitarre, sondern wahrscheinlich hat er eine ähnliche Melodie, die er gesungen hat, dann nochmal mitgespielt. Das ist meine Vermutung aufgrund der Indizien. Ja, und dann kommt der andere herrliche Gesang, der erste geistliche Gesang. Das machen nur die Erlösten, die kommen aus Ägypten frei, 2. Mose 15. Damals sangen Mose und die Israeliten ein Lied zur Ehre Jahwes, zur Ehre Gottes. Dir will ich singen, oder Gott will ich singen. Hoch ist er und unerreicht. Pferd und Reiter warf er ins Meer. Gott ist meine Stärke und mein Lied. Er ist sogar mein Lied schlechthin, der Inhalt meines Liedes. Er ist mein Retter geworden. Er ist mein Gott, ihn will ich preisen. Also, das ist der geistliche Lobgesang. Das machen die Erlösten. Von daher singt Gott in Gnade in euren Herzen, ist eine Fülle von wunderbarsten Inhalten und auch eine großartige Zusammenfassung. Machen wir einen Sprung. Sagt mir, was ist gute Musik? Ihr habt euch alle schon mit Musik beschäftigt. Es müsste doch einfach zu definieren sein, oder? Ich könnte sagen, gut ist all das, was mir gefällt. Was mir nicht gefällt, das ist sowieso schlecht. Gibt es objektive oder irgendwelche Kriterien?
Das Beste habe ich vom Bach gehört.
Nämlich?
Zur Erbauung des Gemüts und zur Ehre Gottes.
Ja, aber da, das ist sozusagen das Ziel. Jetzt müsste man sagen, ja, welche Musik erfüllt diese Kriterien?
Also wenn das Gemüt aufgewühlt wird, und zerrissen wird und in Unruhe reinkommt, dann ist das nicht auferbaut. Also das Gemüt muss Gott
darf denn, eben sprach jemand, ich weiß nicht genau, war das das Wort Dissonanz oder so ein ähnliches? Oder?
Darf sowas sein?
Vermeiden oder durchaus nehmen?
Es klingt amerikanisch, die Amerikaner haben solche Sachen
auch. Oh.
Also so, ich bin nicht bildmusikalisch.
Der Bach hat diese Sachen. Haha.
Ja. Ich
hätte gesagt, es kommt drauf an, was noch danach.
Was noch kommt. Wenn es so heißt, darf das sein? Ich denke, das muss sogar fast sein. Wenn das immer nur alles die ganze haben, dann könnte es sogar langweilig werden. Aber wenn. Natürlich, das ist dann so schematisch, wenn es immer das Gleiche ist, aber ihr versteht, was ich meine. Wenn man Bachs Musik analysiert, ist das oberfaszinierend. Und das Geheimnis ist, dass die Musik auch so lange lebt, dieser Wechsel von Spannung und Auflösung, insgesamt mehr Auflösung als Spannung, würde ich auf jeden Fall sagen. Ja? Ihr kennt dieses berühmte R von ihm, ist eine der Supermelodien. Das haben wir mal im Oberstufen-Leistungskurs Musik ein bisschen untersucht. Dann denkt man, das ist die harmonischste Musik. Denkste, Takt für Takt, fast halben Takt für Takt sind Spannungen, ungewohnte Töne, die Töne passen nicht zum normalen Dreiklang und die lösen sich auf. Und da kommt wieder was ungewöhnlich. Das ist jetzt nicht so dick aufgepackt in großer Lautstärke, sondern in dieser Besinnlichkeit, mit dieser Beschaulichkeit. Und das macht das Geheimnis von dieser Musik aus. Und ich denke, das passt auch zum Leben. Wir leben auch nicht immer nur von Harmonie, vielleicht hätten wir es ganz gerne, aber manchmal ist da auch so Spannung, Auflösung und sowas, kann man in gewisser Weise
vergleichen. Gut, das wäre nochmal so eine Fachtagung für sich. Wenn man Musik studiert, wird man ja auch konfrontiert mit dieser völlig atonalen Musik des 20. Jahrhunderts, wobei atonal ist ja fast noch harmlos. Atonal heißt also ohne tonales Zentrum. Und dann geht das ja weiter. Da war der Arnold Schönberg, der hat gesagt, es ist ja unfair, wenn ein Ton häufiger vorkommt als der andere. Wir haben 12 Stück zur Auswahl zwischen C und H und dann die schwarzen und weißen Tasten. Und dann macht man eine Reihe, in der alle 12 Töne vorkommen. Natürlich nicht harmonisch geordnet, sondern ganz bunt durcheinander. Und die läuft in den verschiedenen Umformungen dann ab, diese Reihe. Soll garantieren, dass eben nicht einer häufiger kommt als der andere. Hat doch auch eine Logik. Das Ganze klingt sehr abstrakt. Selbst einigermaßen musikalisch gebildete Schüler empfinden das manchmal wie, da läuft Nachbars Katze über die Klaviertasten. Die Leute würden sich dagegen verwehren, mit Recht, weil es hochkompliziert ist. Da steckt furchtbar viel Geist drin, aber ist dann doch wieder so daneben, empfinde ich. Gut, mit dieser Musik hat der Normalsterbliche wenig zu tun. Und es gibt auch bemerkenswerte Artikel, so ungefähr, wo bleibt denn das Publikum für solche Konzerte? Es scheint der Natur nicht gerade zu gefallen und so. Ist auch für mich ein Denkfehler drin, so klug die Leute waren. Ich weiß nicht, wer Trompete bläst oder so. Ich habe es sogar demonstriert mit einer Art Gartenschlauch. Es gibt in der Natur eine Anordnung von Tönen. Der Gartenschlauch, der macht dann. Wie eine Trompete, die keine Ventile bedient. Das sind die Naturtonreihe. Obertonreihe und das ist in einer ganz bestimmten Folge aufgebaut. Das wusste Schönberg natürlich auch, hat gesagt, okay, es gibt noch spätere Intervalle, die zu wenig berücksichtigt sind, aber man kommt nicht umhin, dass die ersten Töne, und das kann ich leider an einem elektronischen Keyboard nicht nachmachen, weil es hat keine Saiten, aber am richtigen Klavier könnt ihr sehen, wenn ihr das große C niederdrückt, ohne es anzuschlagen und ihr spielt das kleine C eine Oktave höher, bling, dann steckt der Ton da drin. Und dann spielt er eine Quinte höher, das G, der steckt auch da drin. Spielt den kompletten C-Dur-Dreiklang. Wer es gerne mal sehen will, hinten am Klavier, ich demonstriere das gerne. Ich habe das jetzt noch vor Augen, wo mein Musiklehrer das vor Jahrzehnten uns gezeigt hat. Die hängen genau zusammen, die sind verwandt. Da führt kein Weg dran vorbei, das ist eisernes Naturgesetz. Vielleicht ist das sogar eine Überlegung, nichts gegen die, die irgendwie aus Russland kommen oder so, die singen ja stark Moll. Aber für mein Empfinden ist Dur natürlicher als Moll. Ich mag auch gern Mollstück, weil diese ersten Töne geben den Dur-Dreiklang und nicht den Moll-Dreiklang. C, C, G, C, E, G. Es ist auch interessant, wie da angeordnet ist der Grundton und dann die Quinte und die Terz. Das hat alles ein großes Geheimnis. Ich sage jetzt mal andere Dinge. Wiederholung, Veränderung, Gegensatz habe ich immer den Schülern beigebracht, Klasse 5. Wenn die in einem guten Verhältnis gemixt sind, dann könnte das ein Indiz sein für ordentliche, für gute Musik. Immer nur Wiederholung. Das ist kaum übertrieben, was ich mache, oder? Nein. Wenn man Glück hat, kommt irgendwo noch mal eine andere Klangfarbe dazu, aber sonst reicht den Leuten das so. Okay. Die Leute sind einfach
genial, die sowas komponieren. Was könnte man anders nehmen als Bach? Der Bach komponiert so. Jetzt war es so ähnlich wie für Elise. Frag mich nicht, ob der Beethoven es geklaut hat, egal. So, und dann sagt er, das ist mir das Gleiche, fast das Gleiche. Aber ich versetze das. So, jetzt kann ich wiederholen. Jetzt mache ich es nochmal ein bisschen tiefer. Jetzt kann ich wiederholen. So, und jetzt genügt das, jetzt mache ich was anderes. Und wer brandenburgische Konzerte kennt und nicht begeistert ist, da würde ich sagen, nochmal hören. Dann macht er einen ganzen Satz aus genau diesen drei Tönen. Dann geht es. Drei Töne als
Idee. Deshalb finde ich den mittleren Bereich, nämlich Veränderung, finde ich faszinierend. Das Ganze ohne Gegensatz geht auch nicht. Alles nur Gegensatz ist völlig abstrakt und völlig ohne dass man es greifen kann. Das würde ich als Kritik bei Herrn Schönberg anbringen, zu sagen, in deiner Musik fehlt die Wiederholung. Da können die Leute das nicht greifen. Das ist abgehoben. Manche haben auch gesagt, das ist die Musik für den Elfenbeinturm. Das heißt, weit ab von aller Realität. Es gibt, ich kenne zu wenig Stücke, aber eins ist durchaus überzeugend, wenn man die Gelegenheit hat zu hören, das haut einen um. Das heißt, ein Überlebender aus Warschau, und da beschreibt der Schönberg mit Musik und einem gesprochenen Text, wie es den Juden in Warschau ging, im Ghetto. Und das ist, und da passt die Musik und das ist irgendwie sehr passend. Die Frage ist, ob man aus allem Musik machen soll. Das ist eine Grundfrage, würde ich nicht bejahen. Aber wenn man das stehen lässt, dann ist das ein sehr überzeugendes Stück. Aber insgesamt ist es irgendwo ein Irrweg. Wiederholung, Veränderung, Gegensatz. Und da würde ich sagen, wer dabei Meister Bachmann in die Schule geht und sieht, wie der das gemacht hat, das ist ungeheuer. Und das entspricht der Natur. Du weißt doch, das ist ein Baum. Ich sehe sie nicht, aber der hat Wurzeln, dann sehe ich Stamm, dann sehe ich Äste, Abzweige und so. Ich weiß, wie ein Baum aussieht. Ich kann eine Eiche von einer Buche vielleicht unterscheiden, aber von einer Tanne auf jeden Fall oder von einer Fichte. Da sind feste Baupläne. Und doch, nicht mal ein Blatt ist dem anderen 100% gleich, oder? Von den Milliarden von Blättern. Zwei zur selben Zeit gepflanzte Bäume der gleichen Art nebeneinander in den gleichen Bodenverhältnissen wird sich niemals 100% gleich entwickeln. Das heißt, Gott ist auch ein Gott der Bandbreite und der Variabilität und der Fantasie und all dieser Dinge. Also einerseits feste Baupläne sind für Musik auch nicht verkehrt. Ich würde jedem empfehlen, der Lieder begleiten lernen will, trainier du mal die Kadenzen C-Dur, F-Dur, G-Dur, C-Dur, A-Moll, D-Moll, E-Dur in verschiedenen Lagen und rauf und runter und gebrochen und so. Hast ein gutes Handwerkszeug. Und dann kannst du ja deine Extras bringen. Dann kannst du mal die Reihenfolge anders machen oder kannst Besonderheiten setzen. Aber beides ist nötig. Melodieteile werden verarbeitet. In Liedern wechseln sich Strophen und Refrain ab. Die Begleitung muss nicht über 5 Strophen gleich bleiben. Es gibt vielleicht dynamische Abstufungen, Klangfarbenwechsel. Übertragen auf uns als Menschen würde ich einfach mal sagen, Melodie, Harmonie, Rhythmus könnten sowas ansprechen wie Geist, Seele und Leib. Melodie ist die Tonhöhe, ist das Wichtigste. Also eben Spaziergang durch den Wald. Wir haben uns daran gewöhnt, dass zur Melodie auch ein Rhythmus gehört. Damit meine ich jetzt nicht dum, 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 bum, Taktschläge, sondern lang und kurz der Noten gehört dazu. Ich weiß nicht, wer dieses Lied gleich erkennt. Ruhig mal reinrufen. Ah, wunderbar. Warum erkennen die anderen das nicht? Denn das kennen fast alle. Ich habe das ohne Rhythmus gespielt. Eigentlich geht das. Also nur die Tonhöhe ist ein wichtiger Teil, aber so diese Lang und Kurz, das gehört für uns mit dazu. Harmonie ist was die Seele anspricht. Übrigens nicht, dass wir sagen, wir müssen eine seelenlose Musik, das wäre Torheit, denn Musik ist die Sprache der Seele. Und Gott hat das nicht nur erlaubt, dass die dabei ist, sondern er hat es sogar gefordert. Er weiß ja, wie wir sind. Nicht, dass wir denken, das muss alles völlig nüchtern. Ich finde, das passt überhaupt gar nicht. Klar, wir haben jetzt keine Tonbandaufnahme, wie die Psalmen geklungen haben, die Jesus mit seinen Jüngern gesungen hat. Aber ich würde sagen, wenn es gut und richtig war, dann war das nicht nüchtern und nicht nur verkopft. Das werfen uns vielleicht andere mit Recht vor. Seele gehört dazu. Wenn natürlich das Seelische über das Geistliche triumphiert, dann ist irgendwas verbogen. Ich habe den Grenzwert habe ich kennengelernt und da war ich richtig erschrocken. Ich habe eine bestimmte Zeit bei einer bestimmten Veranstaltung, war es ein Gottesdienst oder so, da habe ich gewusst, jetzt habe ich die Leute im Griff. Ich könnte jetzt mit denen machen, in dieser Atmosphäre, was ich will. Ich hätte gesagt, wir stehen auf und klatschen und dann werden wir fallen jetzt nieder auf die Knie, dann hätten die auch gemacht. Und das ist erschreckend. Und manche, gerade von den Rockmusikern, die rühmen sich dessen. Die sagen, das ist Energie. Ich habe da Macht in der Hand und das sieht man. Und wenn ich dann neulich habe, ich nenne jetzt nicht den Namen von dem christlichen Musiker, jemand hat mir auf YouTube Film gezeigt vom christlichen Konzert und ich war erschrocken, weil ich gemerkt habe, das ist ja das gleiche Prinzip, der fesselt die. Der ging da noch durch die Reihen und wie so ein Papst segnet der die da rechts und links. Oh, und die ganze Stimmung, das ist beängstigend. Ich würde sagen, egal was da für ein Text drin vorkommt, der mag gut sein, aber diese Art, das ist glaube ich nicht das, was der Herr will. Und ich bin froh, dass diese Erfahrung dann gestoppt wurde und dass ich das auch sehr deutlich erkannt habe, ist auf keinen Fall das, was gut und richtig ist. Sondern das Geistliche, das ist ein biblisches Prinzip, muss über Seele und Leib herrschen. Und dann gibt es auch Musik, die spricht einfach nur das Körperliche oder ganz, ganz, ganz stark an. Und das ist auch meine Hauptkritik an dem, was wir mit Pop und Rock bezeichnen und darunter verstehen. Uhr habe ich vorsichtshalber weggelegt, damit wir hemmungslos überziehen können. Da sagt er doch, der Kurt Philipp, wir können eine Stunde Kaffee trinken. Dann sage ich zu meinem Nachbarn, war es der Alexander oder so, ich möchte sehen, wer in einer Stunde mit seinem Seminar fertig ist. Wir auch nicht. Es sei denn, wir machen jetzt einen Punkt, bin ich auch jederzeit so bereit und ihr tragt Trost nach Hause, was ich hier schwarz auf weiß geschrieben habe. Also ich sage, was ich an Material, wenn es interessiert, was ich ja unmöglich leisten kann, euch zu referieren, was in klugen Büchern steht, die habe ich nur mal da jedenfalls eine Auswahl davon hingelegt. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, ihr könnt auch gerne Rückfragen stellen. Das, wie gesagt, könnt ihr hier mitnehmen. Ich habe auch noch einen Artikel, der ist so ähnlich, da habe ich einiges übernommen. Der war vor einem Jahr ein Topic, wer es gelesen hat, Gott mit guter Musik anbeten. Der Uli hat das ein bisschen gekürzt, aber hier ist so die ausführliche Fassung. Ihr könnt euch gerne auch mal ein Kärtchen oder einen kleinen Flyer von mir mitnehmen, was ich zum Beispiel gerne mache, das ist jetzt fast so Werbung, ist Gemeindemusikwochenende, einfach mal zu gucken, was gibt es denn an Musik, wie kann man es fördern, kann man neue Lieder, wenn das Lobenliederbuch noch nicht bekannt ist oder CD, würde ich das auch gerne empfehlen. Da liegen auch ein paar, wenn es interessiert, die könnt ihr allerdings nicht so geschenkt mitnehmen. Ja, das wäre das an Material, falls ich nicht noch was vergessen habe. Die Frage ist, wie wollen wir es handhaben? Reicht euch auch 45 Minuten Kaffee trinken? Wollen wir noch ein bisschen was machen? Ich bin ja flexibel. Es wird immer länger, als man denkt. Die Erfahrung ist schon da. Ja, Punkt 2, glaube ich, können wir schnell abhaken. Der Text soll im Vordergrund stehen. Das ist übrigens auch schade, selbst bei den Meistern wie Händel oder Bach, wenn man da im Konzert ist, man kann nicht alles unbedingt verstehen. Man ist dann froh, wenn vielleicht der Text dabei liegt. Das mag an der Akustik liegen, das mag an dem Übergewicht des Instrumentalen liegen. Manchmal liegt es auch an der alten Sprache. Ich war in der Matthäus-Passion von Bach, dachte ich, das müsste man mal modernisieren, denn das ist manchmal kein Deutsch, was noch verstanden wird vom Normalsterblichen. Na gut, Punkt 3 haben wir im Grunde durch Kolosser 3 abgehandelt. Musik ist nicht neutral. Punkt 4 soll es überhaupt gar nicht sein. Ich könnte ja vielleicht behaupten, solange irgendwas geduldig nur auf dem Papier steht und noch nicht klingt, ist es neutral. Könnte ich sagen, ich schreibe jetzt C und G dahin, das ist ein C und Dreiklang. Solange nicht klingt, ist er vielleicht neutral. Sobald er klingt, ist er schon nicht mehr neutral, sondern wirkt. Ja. Oder Meister Bach schreibt eben... Chopin müsste ich besser üben, aber das ist auch C-Dur, nur drei Töne. Erste Etüde, die er schreibt, ist doch nicht neutral, oder? Oder? Alles sind drei gleiche Töne, aber es soll doch sprechen, muss doch eine Botschaft haben. Wie die genau heißt, was das Gefühl dazu sagt, fühle ich mich getröstet, aufgerüttelt, in Unruhe versetzt, mit einem starken Guss Romantik überschüttet, was auch immer, aber ist doch nicht neutral. Da war vor Jahren diese Diskussion, finde ich einfach völlig unpassend. Die sollte nämlich heißen, eine gleichklingende Musik kann im Extrem zur Verherrlichung des Satans und zur Verherrlichung Gottes dienen. Und dann könnte man sogar noch Bach zitieren und sagen, schau mal, die Kaffeekantate klingt nicht anders eigentlich als das Weihnachtsoratorium. Wie kommt das? Und dann ist das Geniale, das ist ja eine Überlegung wert. Also wer sich auskennt, der weiß, das Weihnachtsoratorium hat viele Bestandteile, die eigentlich einen weltlichen Text hatten. Zum Geburtstag oder was vom Herrscher oder von der Herrscherin. Und dann kann Bach das mit wenigen Handgriffen ummünzen aufs Lob Gottes. Ja, der weltliche Herrscher wird zum himmlischen Herrscher. Die Pauken und Trompeten, das Festliche, das kann alles bleiben. Das liegt daran, dass für Bach selbstverständlich war, selbst die weltlichste Musik, was für ihn ja nicht unbedingt unanständig oder anzüglich war, aber eben, sagen wir mal, banal oder alltäglich, die musste auch dazu dienen, um Gott zumindest indirekt zu ehren. Als Musiker war für ihn vollkommen klar, das muss der Schöpfungsordnung entsprechen. Vielleicht hat er auch in die Natur geguckt, hat gemerkt, selbst meine einfachste Musik muss Wiederholung, Veränderung, Gegensatz haben. Da muss was mit Geist auch drin sein und es muss das Gefühl ansprechen. Deshalb kann er die Musik einfach sozusagen tauschen. Aber in der Musik des 20. Jahrhunderts würde ich nicht sagen, dass man es einfach austauschen kann, sondern die Wirkung und der Inhalt, das sind dann oft verschiedene Dinge. Nächstes Beispiel, O Haupt voll Blut und Wunden, ist für uns die tiefe, zumindest kirchliche, choralmäßige Melodie, war aber ein einfaches Liebeslied. Mein Gemüt ist mir verwirret, das macht eine Jungfrau zart oder so hieß das. Wie kann man das zum frommen Lied machen? Ganz einfach, weil die Grundrichtung des Liedes sowohl zur als kleiner Lobgesang in Anführungszeichen auf die begehrte Dame darstellt, als auch ein inniger Ausdruck von der Liebe zu dem leidenden Herrn. Das passt zusammen, das widerspricht sich nicht. Von daher ist meine These nicht, dass das Böse oft in der Melodie selbst liegt, sondern mehr in der Machart, in der Lautstärke, im Instrumentarium. Eine Hauptkritik zur Pop- und Rockmusik aus meiner Seite ist dieses unentrinnbar gleiche Schlagen, deshalb hieß es ja auch Beat. Interessanterweise hießen ja die Beatles erst Käfer, das schreibt sich mit Doppel-E, und dann hießen sie Beatles die Schläger. Ja? Jetzt kann man ja noch sagen, ja, die Musik ist ja harmlos gegenüber dem, was später noch kam, aber zumindest das gewisse Gleichbleibende mit dem Schlagzeugbeat, das war immer dabei. Ich habe euch hier so ein paar Musikbeispiele aneinander gehängt, wenn ihr die noch hören wollt, die Folgendes zeigen sollen. Die Musikstile haben sich in gewisser Weise geändert, aber ein Grundsatz bleibt eigentlich gleich, nämlich, da ist immer irgendwo sowas drin. Ich werde jetzt mal sagen, das ist der Hintergrund des Bildes. Jeder weiß, dass Musik aus 1, 2, 3, 4 besteht. Aber warum soll ich das fast zur Hauptsache machen und sagen, meine Musik heißt 1, 2, 3, 4. Es kam noch dazu, dass eben die 2 und 4 stark betont wurde. Zusätzlich kam noch als Spannungsmoment so die Betonung irgendwo zwischendurch. Und das finde ich so eine Umwälzung oder Umwertung der Werte. Das, was eigentlich nebensächlich normal ist, das wird viel zu sehr für wichtig genommen, um einen gewissen Zweck zu erreichen, nämlich um den körperlichen Bestandteil der Musik sehr, sehr riesig aufzuwerten. Und das hört man in den verschiedensten Beispielen hier mehr oder weniger stark auf jeden Fall raus. Was kommt. Ist richtig. Ja, das reicht auch, ist egal. Ja. gut, ich wollte eigentlich andere Beispiele aus, kommt eigentlich nicht drauf an. Jeder weiß, glaube ich, wovon ich rede. Das ist ja jetzt noch nicht so das Härteste, was es gibt und das absolut Lauteste, sondern es ist mehr so was Beschwingtes. Aber immer ist die Botschaft langsamer oder schneller. Schlagzeug spielt eine wichtige Rolle dabei. Und meines Erachtens ist das nicht gerechtfertigt, musikalisch nicht gerechtfertigt. Ich würde auch da aus der Physik insofern argumentieren, das Schlagzeug macht Geräusch, fast nur Geräusch, und das darf nicht so wichtig sein wie Ton. Die Physiker können das zeigen auf dem Oszillographen. Ein Ton hat immer eine wiederkehrende Form, vielleicht runder oder spitzer. Das ist optimal von der Sinuskurve, das gibt es in der Natur nicht, aber das könnte man dann auch irgendwie zeigen. Aber wenn ich Geräusch produziere, ist das ein ungeordnetes Etwas, was da deutlich wird. Und das Ziel von Musikausbildung ist eigentlich, das Geräusch zu minimieren. Der Flötenspieler weiß, ich habe keine Querflöte gelernt, viel Luft und etwas Ton ist noch nicht die Meisterschaft schlechthin, sondern die Meisterschaft ist, die ganze Luft zum Ton zu machen und ansatzlos zu blasen. Klarinette kann ich ein bisschen was zu sagen. Gut. Oder der Geiger, der macht, ja, ist noch nicht die Meisterschaft, sondern dieses Geräusch, das soll doch möglichst wegkommen. Ja, und das Kolophonium macht vielleicht ein bisschen davon weg, aber sonst ist es auch die Übung, da seinen Bogen richtig einzusetzen. So, und jetzt gibt es vielleicht eine Musik, die ganze Menge an Geräusch nicht nur akzeptiert, sondern geradezu fördert. Jeder weiß, ein Drumset, ein Schlagzeug wird nicht gestimmt. Je nach Lied. Ein Paukenspieler im Orchester stimmt seine Pauke, je nach Tonart. Manchmal sogar zwischendurch. Ich habe die Leute gesehen, die legen ihr Ohr, während die anderen spielen und stimmen jetzt da nach, damit es für den nächsten Ton dann passt. Die haben auch zum Teil dann so Fußpedale, wo man dann um halben Ton oder sowas da verstimmen kann. Die achten darauf. Da ist auch ein Geräuschanteil natürlich dabei. Ein Paukenton ist nicht wie ein Flötenton. Aber es ist auch ein beträchtlicher Tonanteil dabei. Deshalb ist für mich ein qualitativer Unterschied, ob ich eine Pauke habe oder ob ich eine Trommel habe. Und entsprechend würde ich es einsetzen oder auch nicht einsetzen. Aber diese Vorherrschaft des Taktschlages, die ist meines Erachtens nicht berechtigt. Und für solche Themen bevorzuge ich die weltlichen Bücher, zum Beispiel von dem Herrn Schütz, was jetzt auch nicht mehr ganz neu ist, aber da kommt es auch gar nicht von drauf an. Der ist wirklich ein für mich hervorragender Fachmann, zum Teil so niveauvoll geschrieben, dass man richtig auch als musikalisch Gebildeter sich reinlesen muss. Der Mensch hat völlig andere Moralvorstellungen als ich. Der würde sagen, sexuelle Befreiung ist das, was wir endlich nötig haben. Wir können nicht immer in diesem altbürgerlichen Zeug da bleiben. Und dazu dient auch Rockmusik. Und wenn er hier was Didaktisches schreibt für Schüler und Lehrer, dann ist das, lasst mal die alten Sitten und Gebräuche fahren und benehmt euch endlich mal frei. Der ist auch ein großer Freund der afrikanischen Musik, ich habe auch ein Heftchen von ihm, und da untersucht er auch die Religionen. Und wie nicht anders zu erwarten, kommt das Christentum am schlechtesten weg, denn das könnte sein, dass die mal was sagen gegen Urwaldtrommeln und sagen, das hat mit Geisterbeschwörung und so zu tun. Die Islamisten, naja, die stehen so irgendwo im Mittelfeld. Am besten ist es bei den Animisten. Das sind die Leute, die mit Geistern zu tun haben und die brauchen keinerlei Rücksichten zu nehmen. Ja, und wenn man das hier liest, ganz ehrliche, handfeste Beschreibung, wie ist die, ich lese nur mal von der Stimme, jetzt gar nicht Instrument, sondern der Klang der Stimme ist eher weich, dabei eindringlich und mit einer starken erotischen bis sexuellen Dimension. Hat er überhaupt kein Problem, das in den Mund zu nehmen, das findet er super gut, dass das so ist. Und so untersucht er, was macht die Bassgitarre, was macht die E-Gitarre, was macht das Schlagzeug, was macht die Stimme. Der Gestus der Stimme ist der von junger Männlichkeit, Vitalität und überschießender Energie. Jetzt könnte ich dann fortfahren. Und eine Hauptthese ist Primat des Rhythmischen, das heißt die Vorherrschaft des Rhythmischen. Und jetzt meint er dann nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, lang und kurze Noten, sondern Taktschlag. Es gibt, ich habe irgendwie ein Buch zu Hause, wo einem beigebracht wird, wie man das Klavier als Schlaginstrument benutzen kann, ja, und da richtig da Akkorde zu hämmern. So, und Leute, die mit dieser moralischen Dimension überhaupt kein Problem haben, sondern es gerade gut finden, denen glaube ich, was sie sagen über die Instrumente und über die Musik und über die Wirkungen, über die Körpererfahrung. Ich müsste nur so ein paar Worte lesen, Bedürfnisbefriedigung, Bedürfnis nach körperlich-sinnlichem Lustgewinn, Überfluss an Sinnlichkeit, an Reizen, musikalische Körpererfahrung, lustbetonte Körperlichkeit, Verliebtheitsgefühle, ekstatische Zustände, Body Music, Körpermusik, Stimulationsmittel zum Tanz. Das ist nicht, was hier kritisiert wird, sondern was dir einfach so als notwendig angeboten wird im Kontrast zu der gutbürgerlichen, christlich geprägten alten Kultur. Und dem glaube ich.
Wieso können wir heute nicht mehr sagen, wir haben gestern die Demo-CD von SCM gehört, wieso müssen wir als Christen diese Vorgaben für unsere christlichen Lieder nehmen?
Das ist ja gerade das, was ich ablehne und kritisiere und sage, das passt zu dem, zu seiner Gesinnung und zu einer laissez-faire und macht drauf und fragt nach keinen Begrenzungen Kultur. Da passt das. Ja, das passt auch zu Michael Ende, was steht hinten im Buch, die unendliche Geschichte. Tu, was du willst. Das ist das Gesetz. Tu, was du willst. Fühl dich vollkommen frei. Und manchmal überlege ich mir, was ist die Botschaft der Musik ohne Text? Heißt sie nicht, lass gehen, frag nicht so viel und mach einen drauf. Ja? Das ist oft so die Botschaft. Ich habe längere Versuchsreihen gemacht mit Schülern und habe dann Liedstellen genommen, die keinen Text hatten, Vorspiele, Zwischenspiele und sowas. Da habe ich gesagt, so, ohne groß zu überlegen, schreibt die Assoziation, die ihr jetzt zu diesen Musikbeispielen empfindet. Habe ich als Beispiel genannt, wenn ich euch jetzt Orgel spiele, was fällt euch ein? Kirche, okay, schreibt die Kirche an. Also spiele ich euch jetzt kurz hintereinander 5 Musikbeispiele und das habe ich über Jahre mit genau den identischen Beispielen gemacht. Das waren alles christliche Beispiele aus christlichen Liedern. Auch nicht nur Extreme, so Heavy Metal oder so, sondern es war so durchaus so die gängigen Stilrichtungen. Und dann kam immer und immer wieder kamen die gleichen Dinge. Ein bestimmter Rundfunksender, wo eben so fetzige, rockige Musik kam, ein Rockkonzert, dann Kneipe oder Bar oder Krimi-Musik oder sowas. Jetzt könnte ich noch ein paar Dinge mehr aufzählen. Aber nie, könnte ich ganz pauschal sagen, kam Spaziergang in der Natur, ein See in den Bergen, Abendstimmung, was mit Natur zu tun hat, kommt da nicht vor. Und das war so ein Beleg zu sagen, dass das passt eigentlich nicht zusammen. Wir wollen den Schöpfer ehren, dann auch den Erlöser ehren und das muss mit der Natur irgendwo zu tun haben. Also Bach würde sagen, muss mit der Schöpfungsordnung übereinstimmen. Das kann nicht ein Element und noch dazu das eigentlich Unwichtigste und Untergeordnetste, kann das nicht massiv in den Vordergrund stellen. Und es gibt tatsächlich im christlichen Bereich Produktionen, man müsste sich eigentlich schämen, die Stimme klingt wie gerade in der Nacht, im Nachtclub oder so. Und das gehört sich nicht. Und man darf sich, glaube ich, auch nicht dran gewöhnen. Ja? Und die Lautstärke, die pusht einen nur auf. Und es, wer hat jetzt vom Sibolett gesprochen? Ach so, der Alexander vom Stein hat gesagt, das Sibolett oder Sibolett, ihr kennt die Geschichte? Müsst ihr mal nachlesen. Ich kann euch nicht sagen, wo es steht. Da hat über Leben oder Tod entschieden, wie du ein Wort ausgesprochen hast. Dann wussten die Freund oder Feind, sag Sibolett. Und er hat gesagt, Sibolett, mach ihn Kopf kürzer. Konnte er Sibolett richtig sagen? Okay, das ist einer von uns. Das heißt, das ist ein Entscheidungspunkt. Und ein Sibolett ist zum Beispiel, glaube ich, an die 6-Tage-Schöpfung, wie es in der Bibel steht. Ein Sibolett heute ist auch, was halte ich von der Popmusik? Und allgemein ist das riesige Bekenntnis. Und man ist fast ein Exot, wenn man da nicht mitmacht. Ja? Weil man sich so dran gewöhnt hat. Ja? Da muss man nur eben so CD-Angebote mal hören. Vielleicht, wenn es gut geht, findet man da auch nochmal einen normalen Chor oder man findet vielleicht auch noch Manfred Ziewald mal dabei oder so. Aber sonst ist das so irgendwo zwischen Softpop und richtig heavy. Wenn ich die Rezensionen lese von christlichen CDs, dann weiß ich nicht. Dann wird das verglichen mit allen möglichen weltlichen. Die Stimme klingt fast so wie, und dann kommt irgend so eine weltliche Größe, oder das geht, da geht richtig die Post ab und das geht in die Beine und geht richtig ins Blut und so. Und ich glaube, wir tun uns damit keinen Gefallen. Jetzt kann ich auf keinen Steine werfen. Ich habe selbst gefördert. Wir haben nicht Hardrock gemacht, da zu Jugend für Christus Zeiten, aber zumindest was richtig poppig war, Schlagzeug dann eingeführt, und heute will ich es gar nicht mehr machen. Ich habe bei mir selbst gemerkt, es macht mich abhängig. Und das ist das, wie eine Droge, wie ein Medikament. Oft genug gehört, wirst du abhängig davon. Und dann gibt es Leute, bei denen fängt erst mit dem Schlagzeug-Sound zum Beispiel richtige Musik an. Ohne dem ist es überhaupt keine Musik. Sie haben sich daran gewöhnt, an diesen Beat, an die Lautstärke. Und andere Musik ist für sie indiskutabel, sind süchtig geworden. Manchen könntest du fast alles wegnehmen, aber bitte nicht die Musik, dann sterben sie. Das ist natürlich übertrieben, das ist so ein Extrem, aber insgesamt ist unsere Gesellschaft dahingehend jetzt seit spätestens Rock'n'Roll 1954 geeicht, und das hat nichts Gutes hervorgebracht. Ich würde mir eine Musik wünschen, die die Generationen verbindet, die nicht so sehr fragt, was wird gerade im Radio gespielt, sondern was ehrt Gott und was ist durchaus frisch, was ist unserer Zeit entsprechend. Ich habe so geschrieben als These, ich habe ja hier, was würdest du als Hauptthese sagen? Das Lob Gottes als der beste Liedinhalt, gekleidet in gute Musik, von älteren und jüngeren Christen gemeinsam gesungen und musiziert, bewirkt ein zunehmendes, Epheser 5, Vers 19, erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Das hat nichts mit schwärmerisch oder so zu tun, sondern das kann man da draus sehen. Indem, also werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist, indem ihr, und dann kommt es von Lobgesängen. Die so gewonnene Freude am Herrn unterstützt unser Glaubenszeugnis. Auch, glaube ich, ohne dass ich das immer so direkt mache, aber nehmen wir mal an, Nachbarn, Freunde, die merken, da ist eine Qualität, die kennen wir gar nicht, und die ist so wohltuend und so segensreich. Wir hatten so einen Nachbarjungen vor vielen Jahren bei uns, und wir sangen, glaube ich, zur Gitarre Hell strahlt die Sonne. Und der hat solche Ohren gemacht. Solche Musik kenne ich nicht. Zu Hause hören wir unsere Popplatten, in der Schule auch. Das ist auch so eine Kritik an Musiklehrern. Wenn ich die Entwicklung der Musikbücher der letzten Jahrzehnte sehe, dann denke ich, oh, das ist zum Teil ausverkauft. Man passt sich überall an, anstatt dass man noch konkrete Ziele hat. Na gut, ist ein anderes Thema. Aber der hat das so genossen. Der empfand da so Freude und Frieden und eine ganz andere Welt, die er sonst nicht kennt, dabei. Und wenn das in der Richtung noch ginge, dann finde ich das sehr, sehr gut. Ja, vielen Dank für die Geduld auf das Überziehens. Und wir sollten noch kurz dem Herrn danken. Und wenn ihr euch diese Blätter mitnehmen wollt und da noch ein bisschen umgucken, könnt ihr das gerne tun. Ja.
Kennt ihr das noch? Das Sprichwort, das man sagt, wo man singt, dann aus sich Lieder, böse Menschen.
Wir haben keine Lieder.
Ja. Böse Menschen haben andere Lieder.
Herr, wir danken für die guten Lieder, die wir haben. Allein die 150 Psalmen, aber auch die vielen guten in der Kirchengeschichte bis heute. Beten auch, dass es in Zukunft Lieder gibt, die dich ehren. Wenn wir selbst damit zu tun haben, gib einfach Gnade, dass wir widerstandsfähig sind gegenüber dem, was so allgemein gültig ist. Dass wir ein offenes Ohr bei dir haben, dass wir Weisheit haben, Geschick und ja, das, was dich ehrt. Wir wissen, das ist nie hundertprozentig, aber wir wollen dich einfach da um dein Helfen bitten. Auch für unsere Gemeindesituationen, wo wir uns freuen oder wo wir drunter leiden, greif doch da ein. Du kannst auch den Austausch jetzt gebrauchen, um da Besserungen in Gang zu setzen und etwas Gutes in die Wege zu leiten. Die Chöre segnen, die Gruppen, die Einzelsänger, die Kleinen, die Großen und als Gemeinde da stärken. Danke auch hier für die Begegnungen, auch für Singen und Musizieren und für alles Gute, was du uns schenkst. Segne einen weiteren Tag. Amen. Amen.